Liebe Gemeinde, auf den friesischen Inseln können Sie einen Pharisäer trinken. So heißt ein Getränk, benannt nach den bekannten Pharisäern aus der Bibel. Entstanden ist dieses Getränk auf der nordfriesischen Insel Nordstrand, und zwar im 19. Jahrhundert. Zu jener Zeit amtierte dort Pastor Georg Bleier. Er war besonders streng und asketisch und er lehnte den Genuss von Alkohol strikt ab. In seiner Gegenwart durften auch die anderen Friesen auf Nordstrand keinen Alkohol trinken. Doch bei der Taufe des 6. oder 7. Kindes des Bauern Peter Johansen bedienten sich die Friesen einer List. Sie mischten bei der Tauffeier in den Kaffee Rum. Damit aber der anwesende Pastor nichts roch von dem Alkohol, machten sie auf den Kaffee eine Sahnehaube. Die Sahnehaube verhinderte, dass der Rum im heißen Kaffee verdunstete. So roch es nicht nach Alkohol. Selbstverständlich bekam der Pastor den normalen Kaffee, auch mit Sahne obendrauf. Der war von den anderen nicht zu unterscheiden. Aber weil der nicht zu unterscheiden war, hatte man aus Versehen dem Pfarrer irgendwann einen falschen Kaffee hingestellt. Er schmeckte den Rum. Er war eh schon misstrauisch geworden, weil die Stimmung immer heiterer wurde auf dieser Tauffeier. Und dann rief der Pfarrer, als er das entdeckte, den Friesen zu: »O ihr Pharisäer!« Und damit hatte das Nationalgetränk der Friesen seinen Namen. »O ihr Pharisäer!« Das sollte heißen: »O ihr Heuchler!« Denn bekannt waren die Pharisäer durch ihre Scheinheiligkeit. Aber stimmt das? Waren die Pharisäer zur Zeit von Jesus wirklich scheinheilig? Waren sie Heuchler, wie die Friesen auf Nordstrand, die Vorgaben, Kaffee zu trinken und in Wahrheit Rum hineingemischt hatten? Die Bibel zeichnet ein anderes Bild von den Pharisäern. Hören wir das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner aus dem Lukasevangelium, Kapitel 18. Jesus aber sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: »Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.« Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: »Gott sei mir Sünder gnädig.« Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit unser Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Gleichnisse, so denken wir, sind nette Geschichten. Wir hören sie gern, sie passen so gut zu einem schönen Sonntagmorgen. Dachten wir vielleicht bis jetzt. Denn Gleichnisse sind nicht immer nette Geschichten. Und das wird einem deutlich, wenn wir einmal den Satz aus dem Griechischen übersetzen, Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die ihr Vertrauen auf sich selbst setzten, weil sie gerecht sind, und die voll Verachtung auf die anderen blickten, dies Gleichnis. Der griechische Text ist noch schärfer als die Übersetzung von Martin Luther. Hier ist die Rede von den Pharisäern und der Vorwurf ist besonders schlimm. Denn es wird ihnen nicht bloß vorgeworfen, dass sie von sich selbst eine hohe Meinung hatten, dachten, sie wären fromm. Es wird ihnen vorgeworfen, kein Gottvertrauen zu haben. Sie setzten ihr Vertrauen auf sich selbst statt auf Gott, weil sie Gerechte sind, angeblich. Nein, unser Gleichnis ist keine nette Geschichte. Unser Gleichnis ist eine Provokation. Jesus hat hier einen Streit angefangen, einen Streit, der schließlich in seiner Verurteilung enden sollte. Und ein Gleichnis wie dieses verwandelt bis heute jede Kirche in den Gerichtssaal eines Prozesses. Ich möchte einmal einen Gerichtssaal mir vorstellen und den Prozess nachspielen. Ich werde zuerst den Standpunkt der Anklage referieren und dann den Standpunkt der Verteidigung. Und so stellen Sie sich vor, wir sind in diesem Gerichtssaal, das Gericht hat Platz genommen, die Schöffen sind geladen, der Staatsanwalt hat das Wort und er beginnt. Hohes Gericht, vor uns steht ein Mann, der schon seit langem von uns beobachtet wird. Sie sehen einen Menschen, der vorgibt, ein Mann des Friedens zu sein. Doch der Anblick täuscht. Er bringt Unruhe in das Volk. Er macht Eindruck auf die Menge, weil er Menschen geheilt hat, so wird erzählt. Ich stelle fest, er heilt, ohne dass man weiß, mit welcher Legitimation. Er tritt auf und predigt von Gott, ohne dass ihn einer dazu bestellt hat. Stattdessen spricht er von Gott, wie es ihm einfällt. Ja, er wagt, gegen die Priesterschaft des Volkes zu agieren, kritisiert die Priester. Er selbst verabscheut es, ordentlich aufzutreten, wie man das muss. Sie mögen sagen, das sind Äußerlichkeiten, aber in den Äußerlichkeiten zeigt sich sein Wesen. Und ich trete den Beweis an, ich lege dem Gericht vor das Beweisstück F, ein Gleichnis, indem er sich vermessen hat, einen Pharisäer mit einem Zöllner zu vergleichen. Ich frage Sie, hohes Gericht, ist es denkbar, dass ein Zöllner den Tempel betritt? Ein Mann, von dem wir wissen, dass er seinen Beruf ungerecht ausübt? Und gibt es einen, der bezweifeln wollte, dass die Pharisäer es ernst meinen mit ihren Gebeten, ihren Fastenopfern und Almosen, dass sie vorbildlich und treu sind? Geht das an, dass dieser Mann Jesus in der Öffentlichkeit erklärt, ein Pharisäer gehe ungerechtfertigt nach Hause, während der andere, der Zöllner, vor Gott Erbarmen gefunden haben soll? Ich frage mich, wer ist Jesus von Nazareth, dass er die Ordnung auf den Kopf stellt? Gesprochen sind die Worte der Anklage. Das Gericht vertagt sich, es tritt neu zusammen, es wird das Plädoyer des Verteidigers zu Gehör gegeben. Hohes Gericht, der Staatsanwalt hat zu Recht hervorgehoben, dass mein Mandant ein Mensch des Friedens zu sein vorgibt. Und ich sage, er ist ein Mann des Friedens. Vor 600 Jahren trat ein Mensch auf mit Namen Jeremia. Er lehrte ganz ähnlich wie der Angeklagte. Ihm schien, dass die Priester und Propheten seiner Zeit Lüge redeten und Gott verstellten. Jeremia wagte es, im Tempel zu sagen, es müsse dieser Tempel erst zerstört werden, bevor Gott noch einmal ganz von vorn beginnen könne, sein Wort zu schreiben in das Herz der Menschen statt auf steinerne Tafeln. Nichts anderes will mein Mandant. Er hat gesagt und meinte es im Namen Gottes tun zu dürfen, Barmherzigkeit. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Nicht Opfer, meine Damen und Herren, Barmherzigkeit. War das nicht die Botschaft des Jeremia? Ich plädiere auf Freispruch, nicht im Namen der geschriebenen Gesetze, ich plädiere auf Freispruch im Namen Gottes. Gesprochen sind die Worte der Verteidigung. Tumult entsteht im Saal, Unruhe und Durcheinander. Die Sitzung wird abgebrochen. So könnte ein Prozess ausgesehen haben im Fall von Jesus. Und das Thema lässt uns im Neuen Testament nicht los. Es hat Jesus begleitet bis zum Ende hin nach Jerusalem und Golgatha. Warum ist dieses Gleichnis von Jesus so ein Skandal? Jesus schildert doch zunächst einmal, ohne jeden bösen Beigeschmack, was für einen wirklich Frommen als vorbildlich gelten muss. Man ahnt nicht, dass Jesus einen Spiegel aufstellen möchte. Jeder Rechtgläubige kann dazu bloß nicken. Dieser Pharisäer hält sich fern von Räubereien, Betrügereien, Ehebruch, er fastet zweimal die Woche und gibt den Zehnten von allem, was er einnimmt. Der Pharisäer dankt Gott. Ja, er dankt wirklich dafür. Es ist keine Bitte. Der Pharisäer weiß, dass er sein Bessersein seinem Gott verdankt, möchte um keinen Preis mit diesem anderen tauschen, auch wenn es dem finanziell besser gehen sollte. Alles, was Jesus hier aufzählt, passt zu dem Selbstbild eines wirklich Frommen. Der wirklich Fromme tut niemals etwas Böses, und wenn es in seinem Leben etwas gibt, wofür er dankbar sein könnte, dann, dass er vor dem Schmutz und dem Unrat dieser Welt bewahrt geblieben ist. Ja, und er schreibt dies nicht einmal seinem eigenen Verdienst zu. Er hält das für eine Gnade Gottes, gegenüber der man dankbar sein muss. Und trotzdem erklärt Jesus mit einem einzigen beißenden Satz: Dieser Mann ging nicht gerechtfertigt nach Hause. Er war in den Augen Gottes nicht im Recht. Mehr noch, er war vollständig auf der falschen Bahn. Ein Pharisäer, ein Abgesonderter, vollkommen im Abseits? Wie ist das möglich? Betrachten wir den Pharisäer etwas näher. Gezeichnet wird in wenigen Strichen die Gestalt eines Menschen, von dem man sagen muss, dass alles, was dieser Mensch selbst an Wertgefühl aufbringen kann für sich, sich einzig und allein ergibt aus dem Bemühen um Korrektheit. Sich ergibt aus der Anpassung an die Norm des Gesetzes. In den Augen von Jesus haben diese Pharisäer schon längst aufgehört, menschlich zu sein. Denn sie reden in einem Bündel von normierten Sätzen, was man tun muss, was man nicht tun darf. Das alles gilt als ehernes Gesetz. Und in dem, was sie sagen, tauchen sie selbst als Menschen gar nicht mehr auf. Menschliche Gefühle wie Freude, Güte, Weitherzigkeit, das alles wird ausgemerzt. Einzig und allein die Gefühle von Ressentiments sind noch vorhanden, von Schadenfreude oder Empörung oder die Haltung der moralischen Entrüstung. Der Pharisäer wird nie begreifen, warum Jesus mit ihm nicht zurechtkam, wo er doch alles so gut meint und alles so richtig tut. Aber mit der Berufung auf das, was sein muss, wird er das Leben abschnüren. Der Zöllner ist ein ganz anderer Mensch. Der Zöllner wirtschaftet in die eigene Tasche. Zöllner waren keine staatlichen Beamten, sondern erhoben die Zölle eines Bezirks und dieser Bezirk wurde verpachtet. Es gab zwar staatliche Tarife, aber die Zöllner fanden genug Kniffe, um die Menschen zu übervorteilen. Im öffentlichen Urteil standen die Zöllner auf einer Stufe mit den Kriminellen. Auch den Zöllner müssen wir in dieser Geschichte mit den Augen der damaligen Zeit sehen. Der Zöllner wagte nicht einmal, die Augen zum Himmel zu erheben, geschweige denn die Hände, wie es die übliche Gebetshaltung war. Der Zöllner hat das Haupt gesenkt, die Hände über der Brust zusammengelegt, und was dann folgt, das ist kein Gebetsgestus, sondern ein Verzweiflungsausbruch. Er schlägt sich auf das Herz, er vergisst ganz und gar, wo er sich befindet, der Schmerz überwältigt ihn, dass er Gott so fern ist. Und in der Tat ist seine Lage hoffnungslos. Denn zur Buße gehörte damals nicht nur die Aufgabe seines Berufes, des sündigen Lebens, sondern auch die Wiedergutmachung und in der Rückerstattung des unterschlagenen Betrages zusätzlich eines Fünftels. Wie konnte er wissen, wen er alles betrogen hatte? Und konnte er es zurückzahlen? Nicht nur seine Lage ist hoffnungslos, auch seine Bitte um Erbarmen. Und dann der Schlusssatz des Gleichnisses, der den Hörern völlig überraschend gekommen sein muss. Ich sage euch, als dieser heimging, hatte Gott ihn gerecht gesprochen, anders als jenen. Welches Unrecht hatte denn der Pharisäer begangen? Und was hatte der Zöllner denn getan, um seine Schuld wieder gut zu machen? Jesus geht auf diese Fragen gar nicht ein. Er sagt einfach: So urteilt Gott. Jesus gibt seinen Zuhörern aber einen Hinweis, warum Gott so gehandelt hat. Das Stoßgebet des Zöllners ist ein Zitat. Es sind die Worte des Psalms 51. Mein Gott, erbarme dich meiner, obwohl ich so sündig bin. Und in diesem Psalm, den die Zuhörer kannten, heißt es dann: Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerschlagener Geist. Ein zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Jesus will sagen, so ist Gott, so wie es im Psalm 51 geschrieben ist. Gott sagt Ja zum hoffnungslos verzweifelten Sünder und Nein zum Selbstgerechten. Er ist der Gott der Verzweifelten und seine Barmherzigkeit ist mit denen, deren Herz zerschlagen ist. Dieser Zöllner ist unglaublich viel menschlicher als die Herren des Gesetzes, weil er die Vergebung braucht. Er ist menschlich, denn wenn er berechtigt ist zu leben, dann sind es die anderen auch. Und das war es, was Jesus meinte, wenn er sagte, so sollt ihr beten, vergib uns unsere Schuld, damit wir vergeben können. Die beiden Gestalten aus dem Gleichnis, der Pharisäer und der Zöllner, sind längst zu bestimmten Typen geworden. In der Realität passen diese Typen nicht immer in die Schubladen, die für sie vorgesehen sind. Der Pharisäer ist nicht immer so selbstherrlich, wie er hier erscheint. Genauso ist der Zöllner auch nicht immer der Typ, wie er hier beschrieben wird, der Demütige, der ein so sentimentales Gebet spricht. Nein, wenn die Sünder immer so demütig wären, dann würden wir in unseren Gemeinden keine Probleme mit solchen Sündern haben. Und doch wird in diesen typisierten Gestalten etwas deutlich. In der Gestalt des Pharisäers wird erschütternd die Schuld der Christenheit bloßgelegt, wo wir unseren Christenstand heimlich zu einem Tugendzeichen gemacht haben, wo wir uns als etwas Besseres, als etwas Privilegiertes vorkamen. Und der Zöllner, der wird viel Dreck am Stecken haben, aber er wäre nie auf den Gedanken gekommen, zu sagen, dieser Pharisäer da. Der hat zwar ein anderes Format als ich, aber auch er ist ein Sünder. Das wäre bestimmt richtig gewesen. Aber der Zöllner zeigt nicht mit seinen Fingern auf die anderen und deshalb ist er so ehrlich. Und das will Jesus uns sagen. Vergleicht euch nicht mit den anderen. Der Maßstab ist nur Gott. Und wenn wir es lernen würden, recht am Ende zu sein, so wie der Zöllner am Ende war, dann könnte Gott neu mit uns anfangen. Und dann könnte er endlich unser Vater werden und wir könnten neue und befreite Menschen sein. Amen.